Wo soll ich anfangen? Am besten bei deinen zahlreichen Beschäftigungen und Aufgaben. Ich fürchte nämlich, dass du, eingekeilt in deine zahlreichen Tätigkeiten, keinen Ausweg mehr siehst und deine Stirn verhärtest. Ich fürchte um dich, dass du dich nach und nach des Gespürs entledigst für Freude und Schmerz. Und so wäre es besser, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, bevor sie dich ziehen. Bevor sie dich dahin ziehen, wo du nicht landen willst, da, wo das Herz hart wird. Frage jetzt nicht, was damit gemeint sei, denn wenn du jetzt nicht erschrocken bist, ist dein Herz schon verhärtet. Woher könnten diese Sätze stammen? Aus einem Zeitmanagement-Seminar für Führungskräfte? Nee, diese Warnung schrieb Bernhard von Clairvaux 1148 in einem Brief an den stressgeplagten Papst Eugen III. Vor 875 Jahren? Da gab es das Wort Stress doch noch gar nicht. Nö, kommt im Text ja auch nicht vor. Bernhard hatte im Mittelalter auch noch kein Wangenbrikett namens Smartphone. Dieses Gerät, das uns verspricht, Arbeitszeit zu sparen, aber in Wirklichkeit Freizeit frisst. Und die Kommunikation zwar schneller, aber nicht unbedingt besser macht. Gehen zwei Männer in der Fußgängerzone Handy telefonierend aufeinander zu, sagt der eine, du, ich muss Schluss machen, ich treffe dich gerade. Es gibt Leute, die hätten weiter telefoniert. Trotz tausenderlei angeblich zeitsparender Beschleunigungsmaschinen haben wir heute doch das Gefühl, immer weniger Zeit und immer mehr Stress zu haben. Deshalb ist das Thema heute natürlich sarkastisch formuliert, wer schneller lebt, ist eher fertig. Mit den Nerven, mit der Ehe, mit der Gesundheit. Wenn du nachts Schweißausbrüche und morgens Wadenkrämpfe und mittags bleierne Müdigkeit und abends Rückenschmerzen hast, dann kann dein Hausarzt eins immer diagnostizieren, das ist ein Stresssymptom. Bernhard von Clairvaux 1148 hatte, glaube ich, noch keins, aber er wusste, ein Mensch, der eingekeilt ist, wie er sagt, in viele Aufgaben und Tätigkeiten und Pflichten, der zieht nicht mehr, er wird gezogen. Er hat nicht nur viel zu tun, das viele tun hat ihn. Er besitzt vielleicht eine Menge, er wirkt aber auch wie besessen. Er lebt nicht mehr, er wird gelebt. Kurz, es geht um die Frage der Macht. Wer hat eigentlich die Macht in meinem Leben? Und jetzt ist das Paradoxe, das ebenso Geheimnisvolle seines seelsorglichen Ratschlags an einen mittelalterlichen Papst. Die Macht über dein Leben gewinnst du nicht durch machtvolles Tun zurück, sondern durch mutiges Lassen. Die Frage lautet, was willst du lassen gegen den Stress? Ja, und da könnte ich natürlich jetzt aus dem reichen Schatz meiner Erfahrungen ein ganzes Bouquet wohlfeiler Ratschläge verteilen und zu jedem würde jede und jeder von euch sagen, ja, Herr Malesser, Sie haben vollkommen recht, aber bei uns geht das nicht. Also nur bei uns geht das nicht. Und wisst ihr was? Bei uns geht das auch nicht. So, und jetzt mal scharf nachdenken. Wenn es A, alle einsehen, B, alle wollen und C, keiner schafft, was ist da los? Dann müssen wir eine Schippe tiefer graben und stellen fest, weniger wuseln geht nicht so einfach, weil erstens im Stresssein das Selbstwertgefühl steigert. Die Fülle der Anforderungen und Pflichten, unter denen ich zwar laut stöhne, mit denen ich aber klammheimlich leise ganz einverstanden bin, die signalisieren nämlich der ganzen Welt, ich bin wichtig, ich werde gebraucht, ich bin gefragt. Langsamer leben, weniger hetzen geht nicht so einfach, weil zweitens im Stresssein die Bringschuld reduziert. Die Summe der Erwartungen und Bitten, der Hoffnungen und Wünsche von Leuten, die mir was bedeuten, denen ich auf was verdanke, die will ich doch erfüllen, Menschenskind. Ich habe einen Ruf zu verlieren, ich bin weder faul noch ignorant, ich möchte Bringschuld erfüllen. Langsamer leben, den Alltag entschleunigen geht nicht so einfach, weil drittens Stress den Tod vergessen lässt. Meine Lebenszeit ist begrenzt, ist endlich. Meine Kräfte nehmen ab. Wir werden älter, glaubst dem Spiegel ruhig, in den du schaust. Aber solange noch jeden Morgen eine To-Do-Liste neben meinem Frühstücksbrettchen liegt, kann mich doch der Sensenmann nicht einfach unterbrechen. Und spätestens hier merkt ihr, Stressbewältigung ist keine Frage der ergonomischen Anordnung eurer Einbauküche, sondern ein zutiefst spirituelles Thema. Drei Fragen musst du dir nämlich beantworten. Erstens, wer oder was garantiert meinen Selbstwert? Zweitens, wer oder was reduziert meine Bringschuld? Und drittens, wer oder was qualifiziert meine verbleibende Lebenszeit, von der ich nicht weiß, wie lang sie ist? Der Regierungschef eines kleinen, von ethnischen und religiösen Konflikten gebeutelten Landes mit instabiler Wirtschaft, aber sehr stabilen Feinden, dieser arme Regierungschef beantwortet unsere drei Fragen mit einem dreigliedrigen Gebet. Es geht so: Meine Zeit, Herr, steht in deinen Händen. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und lass dein Angesicht leuchten über mir durch deine Gnade. Meine Zeit steht, nö, David, meine rast. Nee, sagt David, meine Lebenszeit steht bei Gott fest. David betet im Psalm 139, ich sah dich, ehe du im Mutterleib bereitet wurdest. Und Gott hört auch schon die Lieder meiner Beerdigung. Meine Lebenszeit ist in Gottes Händen gehalten und deswegen muss ich nicht ungehalten sein über die Kürze des Lebens. Und wenn meine Lebenszeit bei Gott gut aufgehoben ist, dann ist jedes Lebensalter das Richtige. Du bist genau im richtigen Alter. Schäm dich für nix. Alte Leute sagen ja manchmal, wissen Sie, Herr Malesser, zu meiner Zeit, da war das so. Dann frage ich zurück, wieso ist es heute nicht Ihre Zeit? Weil Werbeindustrie und Medien und Instagram und Facebook uns einreden, eigentlich solltet ihr alle so 28 sein und auch so aussehen. Ne? Kerngesund, super schlank, braun gebrannt, topfit und sexy. Und dann geh mal Mittwochvormittags in ein Hallenbad mit Fitnessbereich und guck, wie die alten Leute sich knechten, diesem Schönheitsideal zu entsprechen. Das Ungeheuer von Wellness erhebt sein runzliges Haupt aus dem Wasser. Nein, meine Zeit, Herr, steht in deinen Händen, Psalm 31, Vers 16. Heißt am Anfang, Kinder sind keine vorläufigen Menschen. Wenn sich ein Erwachsener zu einem Fünfjährigen herabbeugt und sagt, na, was soll aus dir mal werden? Dann wünschte ich, der Fünfjährige würde sagen, ich bin schon wer. Ich bin ein ganzer kindlicher Mensch. Und der kindlich durch die Straßen Jerusalems tanzende Würdenträger David, der sich seiner Freudentränen nicht schämt, der sagt, die Angst vor der Kürze des Lebens lässt sich nicht dadurch besiegen, dass man seine Restlaufzeit mit möglichst vielen Aktivitäten auflädt, sondern wird wertvoll durch alles, was uns geschenkt wird. Jeder Tag ist ein Geschenk. Du musst ihn dir nicht erst verschaffen. Naja, sagst du jetzt, aber wenn ich mein Leben auf solche Werte setze, dann wird es von mir nicht mehr heißen, Meier erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen zu vollster Zufriedenheit. Dieser Superlativ ist wichtig, vollste Zufriedenheit, sonst kann ich mich mit dem Arbeitszeugnis ja nirgendwo anders mehr bewerben. Ne? Wenn da steht, Meier gab sich meistens Mühe. Ach richtig, zweitens, im Stress sein verringert die Bringschuld. Freiräume gibt's zum Lohn fürs Freiräumen. Und Auszeiten entstehen durch Ausmisten. Was also willst du lassen? Das sagt sich leichter, als es sich macht, ist schon klar. Tante Amalie würde es nicht überleben, wenn wir ihr nicht wie jedes Jahr zum vierten Advent einen selbstgebackenen Dresdner Stollen vorbeibringen. Ich glaube nicht, dass Tante Amalie daran stirbt, denn man raunt im Treppenhaus, sie mag gar keinen Dresdner Stollen. Sie hat sich nur seit 40 Jahren noch nicht getraut, es euch zu sagen. Damit wir uns nicht missverstehen, ich rede nicht verantwortungsloser Egozentrik, das Wort. Wer Kleinkinder mit Keuchhusten und Masern versorgen muss oder einen altersbedingt pflegebedürftigen Menschen zu Hause hat, kommt aus dieser Bringschuld, dieser moralischen Verpflichtung nicht raus. Ich rede aber von den vielen, vielen vermeintlichen oder tatsächlichen unausgesprochenen Erwartungen, die irgendwie in der Luft liegen und die wir meinen, erfüllen zu müssen oder so gerade noch erfüllt kriegen. Wie hieß der zweite Satz im Psalm 31, Vers 16? Rette mich aus der Hand meiner Feinde. David konnte mit ausgestrecktem Zeigefinger an seinen Außengrenzen entlang reale, vitale, hochaggressive Feinde benennen. Und du kannst mir mit ausgestrecktem Zeigefinger eine Menge äußerer Stressmacher, Feinde, Leute, die Druck machen, die dir Angst machen, identifizieren. Der Abteilungsleiter und die Chefin und die Anteilseigner und die Lieferanten und die Kunden oder der Partner und die Kinder und ihre Lehrer und Lehrerinnen. Aber wie das anatomisch beim Fingerzeigen so ist, drei zeigen ja immer auf einen selber, ne? Ich vermute also, zu jedem äußeren Stressor gibt es drei in dir drin. Pharaonen, die dich auf die Pyramide peitschen. Der eine heißt Ehrgeiz, der andere Perfektionismus, der dritte gut dastehen wollen. Rette mich aus der Hand meiner Feinde. Das Rennen, es allen recht machen zu wollen, ist nicht zu gewinnen, sagt Psalm 31, Vers 16. Schöne Grüße von Hase und Igel. Ich kann nicht allen gerecht werden. Den Satz habe ich schon durch den Ü-Wagen gebrüllt im Stress einer Live-Sendung. Den habe ich aber auch schon mit Kloß im Hals gesagt, weil ich nicht mal den drei liebsten Menschen meines Lebens in der Familie gerecht geworden war. Was also kann ich machen? Ich kann mich gerecht sprechen lassen. Ich kann mich rechtfertigen lassen. Wie? Indem ich für alle vermuteten oder tatsächlichen, bewussten oder unbewussten Unzulänglichkeiten, Versäumnisse, Fehler und Schwächen die Kompensation, die Erstattung, die Vergebung in Anspruch nehme, die Gott in Jesus Christus bereitgestellt hat. Huch, wo kommt der auf einmal her? Also historisch hat die Kreuzigung des einen unter Tausenden von gekreuzigten Aufrührern im Römischen Reich mit mir erstmal nichts zu tun. In dem Moment aber, wo der Schöpfer des Universums und jedes Menschen, der sagt, ich sah dich, ehe du im Mutterleib bereitet wurdest, in dem Moment, wo der zeit- und raumlose Richter der Lebenden und der Toten sagt, wer sich auf den Tod dieses einen als Kompensation für die vielen beruft, wie auf einen Rechtstitel, der soll gerechtfertigt sein. Wer tatsächlich sagen kann, auch für meine Versäumnisse, Unzulänglichkeiten soll dieser Tod gelten, für den hat es dann vor Gott auch Gültigkeit. Und das gibt eine Menge her für Selbstwertgefühl. Ach ja, richtig. Erstens, im Stresssein steigert das Selbstwertgefühl. Die rasante technische Entwicklung immer komplexerer Hightech-Geräte enthält ja eine Menge Demütigungspotenzial. So nennt man das, wenn die niegelnagelneue Küchenmaschine verdammt nochmal einfach nicht tut, was in der Betriebsanleitung steht. Oder wenn einem jemand sagt, IT-Probleme sitzen meistens 20 Zentimeter vor dem Bildschirm, nie im Laptop drin. Ich habe mal eine vornehm gekleidete ältere Dame am Bahnhof gesehen, die mit einem Stockschirm auf den Fahrkartenautomaten eingedroschen hat. Ich konnte sie irgendwie verstehen. Die wirtschaftliche Entwicklung unserer Gesellschaft enthält auch Demütigungspotenzial. Unternehmen sparen nämlich Arbeitsplätze, indem sie ehemalige Dienstleistungen auf den Kunden abwälzen. Die sparen bares Geld auf Kosten meiner Freizeit und gaukeln mir auch noch vor, alles sei schneller und einfacher, wenn ich es selber mache. Durchschnittlich 58 Stunden pro Jahr sitzt eine Familie vor dem Rechner, um einen Urlaub zu planen und zu buchen. Und trotzdem sitzt hinterher im Flieger jemand daneben, der sagt, das hätten Sie aber billiger haben können. Wie hieß nochmal der dritte Satz? Lass dein Angesicht über mir leuchten durch deine Gnade. Warum sollte Gott leuchtende Augen kriegen, wenn er dich sieht, wo alle anderen zuschauen, wie du es gerade wieder mal nicht packst? Weil Jesus zu jedem und jeder, ob leistungsfähig oder schwerbehindert, ob gesund oder krank, ob arm oder reich, ob schwarz oder weiß, ob Mann oder Frau, ob gebildet oder schlicht gestrickt, zu jeder und jedem Menschen sagt Jesus, du bist doch deinem himmlischen Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Deine Gottebenbildlichkeit garantiert deine Menschenwürde und deinen Selbstwert. Und deshalb darf ich bei allem Stress aufrechten Gang mit gesichertem Selbstbewusstsein, mutigem Weglassen gegenüber der Bringschuld. Und ich darf vor allen Dingen jeden geschenkten Tag meines Lebens genießen. Wie kannst du voll und ganz Mensch sein, schreibt Bernhard an Papst Eugen III., wenn du dich selber verloren hast, lieber Bruder Eugen. Damit deine Menschlichkeit nicht nur erhalten, sondern vollkommen werden kann, dürfen nicht nur alle Menschen und Aufgaben ein Recht auf dich haben, habe auch du ein Recht auf dich. Denn wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Ich sage nicht, tue das immer und lasse alles. Ich sage, tue das öfter und lasse mehr. Zisterzienserabtei zu Cluny, dein Bruder Bernhard.